Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif aus Berlin. Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften, auch in den Kirchen. Ist das möglich und wie geht denn das? Der Geldbeutel interessiert uns alle. Wir alle sind daran interessiert, ihn möglichst eng beieinander zu halten, besonders in Zeiten der Krise, in denen das Geld nur so durch die Finger zu rinnen scheint. Aber nicht nur den Geldbeutel zusammenhalten und Geld zu sparen ist Ziel von Zukunft einkaufen bzw. sollte uns als Gemeindemitglieder oder Christen interessieren, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine Basis zu schaffen, in der auch unsere Kinder und Kindeskinder in eine Welt vorfinden, in der sie gut leben können. Denn mit dem Kaufverhalten in unseren Gemeinden und Einrichtungen können wir dazu beitragen, die Umwelt zu verbessern und Menschen ein gerechteres Einkommen zu ermöglichen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob wir grünen Strom oder normalen Strom, Recyclingpapier oder normales Papier, ökofairen Tee oder konventionellen Tee kaufen. Unser Geldbeutel bestimmt die Welt. Denn mit jedem Euro, den wir ausgeben, entscheiden wir mit, wie unsere Welt und das Leben in ihr zukünftig aussieht. Ob weitere Kohlekraftwerke entstehen oder Windräder, ob Wälder abgeholzt oder erhalten werden. Oder ob Familien ihren Kindern eine Perspektive geben können. Wir begrüßen ganz herzlich zu diesem Thema Herrn Thomas Kampdeister. Er ist Projektleiter und Vorstand der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Kampdeister. Projekt Zukunft einkaufen. Es geht darum, ökofair die Gemeinden auszustatten. Aber wer kann überhaupt mitmachen beim Projekt Zukunft einkaufen?
Zum Mitmachen bei diesem Projekt sind herzlich eingeladen alle Pfarrgemeinden der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland und auch kirchliche Einrichtungen. Also manche Altenhilfeeinrichtungen oder manche Bildungsstätte sind eingeladen. Wir haben mit vielen Einrichtungen auch schon zusammengearbeitet.
Privathaushalte sind nicht angesprochen demnach.
Privathaushalte können unsere Informationsmaterialien nutzen, um ihren eigenen Bedarf und ihr eigenes Einkaufsverhalten umzustellen. Wir versuchen auch viele Menschen zu überzeugen, so mit jetzt einer bundesweiten Kampagne, die in diesem Sommer läuft. Aber eine Haushaltsberatung direkt bei den Leuten zu Hause machen wir nicht.
Projekt Zukunft einkaufen, ökofaire Beschaffung. Wer macht denn eigentlich bereits mit? Haben Sie schon Erfahrungen gesammelt?
Wir haben in den letzten 3 Jahren an diesem Projekt gearbeitet. Das Projekt wird gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Und wir, das sind die Evangelische Kirche von Westfalen und die Umweltbeauftragten, die katholischen Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Wir haben in 13 Testregionen mit 200 Einrichtungen in Deutschland zusammengearbeitet und haben das Beschaffungsverhalten dieser Einrichtungen analysiert.
Und was haben Sie dabei festgestellt?
Dabei haben wir festgestellt, dass die Beschaffung in der katholischen und der evangelischen Kirche so vielfältig ist wie die Kirche selber. Also ein Strauß bunter Blumen, wenn man so will. Es ist so, dass in vielen Einrichtungen alle Mitarbeiter beschaffen, um es mal so zu sagen. In manchen großen Einrichtungen ist es schon sehr straff organisiert, sodass ein Beschaffer tatsächlich für die Einrichtung einkauft. Sehr unterschiedlich. Es ist allerdings auch ein sehr großer Bedarf da, diese Beschaffung zu organisieren und zu verbessern. Und organisieren und verbessern bedeutet einmal, dass man das Volumen erstmal erkennt, was kaufen wir eigentlich über das Jahr ein. Dann überlegt, was man braucht man wirklich? Das ist eine sehr sinnvolle Frage. Und wenn man dann weiß, was man braucht, überlegt, nach welchen Qualitätskriterien kauft man das tatsächlich ein. Und das können ökologische und nachhaltige Qualitätskriterien sein.
Zur Beschaffung, Sie haben es gerade erwähnt, in kleineren Einrichtungen kann jeder mal einkaufen oder eine Glühbirne einkaufen, die defekt ist oder was weiß ich. Und in größeren Einrichtungen ist natürlich der Etat straff verteilt auf Befugte, die sozusagen Dinge einkaufen können, die gebraucht werden. Was gehört denn zur Beschaffung eigentlich alles dazu?
Also zur Beschaffung gehört sowohl die Beschaffung von Strom, Wasser, Lebensmitteln, als auch der Aktenordner oder der Heftstreifen. Also es sind alle Dinge, die mit dem Etat der jeweiligen Einrichtung der Gemeinde gekauft werden. Und diese Dinge werden erfasst. Also am Beginn einer solchen Analyse einer Einrichtung steht eine Erfassung mit einem umfangreichen Erfassungsbogen. Da werden wirklich die Glühbirnen und die Energiesparbirnen gezählt. Und um das an dem Beispiel dann auch weiterzutreiben, wenn man dann weiß, dass in der Pfarrgemeinde 150 Energiesparbirnen brennen, dann weiß man auch, dass die eine Lebensdauer von durchschnittlich 3, 3,5 Jahren haben bei einer intensiven Nutzung. Und dass man so und so viel Prozent neu anschaffen muss. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, wir wissen, dass wir 10% jedes Jahr auswechseln müssen, dann kann man nicht nur den Etatposten bilden, also sagen, so viel Geld muss ich dafür ausgeben, sondern man kann auch überlegen, welche Birnen kaufe ich, mit welcher Qualität, mit welcher Energieleistung und kann die dann auch gemeinschaftlich einkaufen. Und dann bekommt Kirche erstmal einen besseren Preis und eine bessere Qualität. Und das ist im Grunde genommen auch das Ziel des Projektes.
Herr Kampdeister, ökofaire Beschaffung. Was genau ist denn unter diesem Begriff ökofair eigentlich zu verstehen?
Also vielleicht grundsätzlich. Die katholischen Bischöfe haben das außerordentlich schön in dem Wort zur Klimakatastrophe gesagt, indem sie deutlich gemacht haben, dass wir eine neue Herausforderung vor uns haben, die grundsätzlich von uns fordert, dass wir unser Leben verändern. Wir brauchen einen neuen Lebensstil. Der Klimawandel ist einfach ein Brennpunkt globaler und intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. Das betrifft uns hier und betrifft uns in der dritten Welt. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte gerne diesen Lebensstil verändern, dann brauche ich Leitlinien. Leitlinien, um mein Leben zu verändern. Das ist was sehr Individuelles für den kirchlichen Mitarbeiter. Das ist aber auch sowas, was Leitbilder von allen ganzen Einrichtungen verändert. Und dann kann ich überlegen, welche Produkte, die ich für die Einrichtung für den Verbrauch erwerbe, sind ökonomisch sinnvoll, also machen einen ökonomischen Sinn. Welche Produkte sind ökologisch sinnvoll? Sind es kurzlebige Produkte? Aus welchen Materialien sind die Produkte? Wie viel Energie ziehen diese Produkte? Wie kann ich diese Produkte wieder entsorgen? Und sind es faire Produkte? Faire Produkte bedeutet, sind sie nicht mit Kinderarbeit hergestellt worden? Nehmen wir zum Beispiel das Unding, dass auf kirchlichen Friedhöfen Grabsteine verwendet werden, die in China mit Kinderhänden errichtet worden sind. Ich finde, da muss man was gegen tun. Wenn man das sich vor Augen führt, dann werden diese drei Grundlinien, also ökonomisch handeln, ökologisch handeln und fair und gerecht handeln, erheblich deutlicher.
Seit wann gibt es denn das Projekt Zukunft einkaufen in der Form, in der Sie auch Projektleiter sind?
Also wir haben vor 3 Jahren mit den ersten Überlegungen begonnen. Da darf man auch nicht vergessen, dass mein Kollege Klaus Breyer von der Evangelischen Kirche aus Westfalen wesentlicher Motor war. Und wir haben das dann gemeinschaftlich entwickelt und einen Projektantrag an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gestellt. Denn mit eigenen Mitteln hätten wir es nicht finanzieren können. Und dann wurde vor 30 Monaten der Projektanlauf gestartet. Da begannen wir als erstes mit der Entwicklung von Management-Tools, wie das so schön heißt. Das ist einmal einem Leitfaden, in dem Menschen, die das Projekt in ihren eigenen Einrichtungen umsetzen wollen, die Möglichkeit aufgezeigt bekommen, wie macht man das. Und der zweite Schritt war dann die Entwicklung von Checklisten. Also mit einigen Einrichtungen hier gerade aus dem nordrhein-westfälischen Bereich, aber auch in Eichstätt ausgetestet, was kann man eigentlich verwalten in kirchlichen Einrichtungen? Sind Glühbirnen wirklich so wichtig oder biozertifiziertes Essen? Wir haben eine Checkliste entwickelt, die eigentlich jeder Laie auf 60 Seiten in seiner eigenen Einrichtung umsetzen kann. Und dann war der erste Höhepunkt, wenn man so will, des Projektes, Präsentation des Projektes beim Kirchentag, beim Katholikentag in Osnabrück. Dort konnten wir die ersten Materialien vorstellen und hatten schon ein sehr, sehr großes Echo. Wir haben dann die Arbeit in den Testregionen, das waren 13 Testregionen, ich zähle mal so ein bisschen auf, damit man auch die Vorstellung hat von einem bundesweiten Projekt. Also wir hatten Testregionen in Eichstätt, in Stuttgart, in Köln, in Kleve, in Soest, in Osnabrück. Und wir hatten anfangs sogar eine Testregion in Dresden, die sich dann aber aus persönlichen Gründen verabschiedet hat. Also wir waren wirklich bundesweit aktiv. Wir haben dann diese Checklisten in diesen Testregionen mit den Einrichtungen durchprobiert, haben in allen Einrichtungen Gespräche mit den Einrichtungsleitern, aber auch mit den Mitarbeitervertretern geführt. Das ist sehr wichtig. Das soll wirklich auch paritätisch entschieden werden. Und diese Einrichtungen haben sich dann so weit festgelegt, als dass sie gesagt haben, okay, bei unserer finanziellen Ausstattung können wir folgende Schritte gehen. Und das ist zum Beispiel hier in der Landvolkshochschule, dass wir ein biozertifiziertes Essen anbieten können für unsere Gäste. In anderen Einrichtungen ist es so, dass man Recyclingpapier einsetzt, dass Drucker gekauft werden, die doppelseitig drucken. Das sind sehr, sehr viele technische Lösungen, die ja von der Einrichtungsleitung festgelegt werden als Entwicklungsziele und auch von den Vertretern der Mitarbeiter. Denn die Mitarbeiter sollen mit ihrer Leitung gemeinschaftlich die Ziele fixieren, die langfristig verfolgt werden. Das wurde dann analysiert in einer sogenannten Portfolioanalyse und Schwerpunkte gesetzt. Und die Einrichtungen haben dann diese Schwerpunkte auch veröffentlicht. Nehmen wir zum Beispiel den Evangelischen Entwicklungsdienst, der auch eine Testeinrichtung war. Da kann man auf der Internetseite eine Umwelterklärung finden, eine Beschaffungsordnung, die die Mitarbeiter sich selber gegeben haben. Und die Einrichtung arbeitet sehr stark daran orientiert, dass sie ökologisch und fair ihre Organisation betreibt, um auch glaubwürdig gegenüber den Spendern, aber glaubwürdig auch gegenüber ihren eigenen Projekten aller Welt zu sein.
Wie haben Sie denn diese Testregion ausfindig gemacht? Wie sind Sie an die Gemeinden herangetreten?
Ich bin ja auch Mitglied im Vorstand der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen, Erzdiözesen. Und wir haben in allen Diözesen in Deutschland einen Umweltbeauftragten. Und über die Umweltbeauftragten haben wir in den Diözesen Einrichtungen gezielt angesprochen, die, ob sie Interesse haben. Und diese Einrichtungen haben dann gesagt, okay, das machen wir. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Testregion Osnabrück. In Osnabrück der diözesanen Caritasverband mitgearbeitet, dann die Heimvolkshochschule Ösede und die Akademie Leo Ludwig Windhorsthaus Balingen. Und diese drei Einrichtungen haben einmal den Check innerhalb ihrer Einrichtung gemacht und haben sich in der Testphase alle 6 Wochen getroffen und diese Erfahrungen miteinander ausgetauscht. Das ist übrigens was Außergewöhnliches. Wir sind zwar alle in einer Kirche, ob nun evangelisch oder katholisch, aber die Einrichtungen untereinander tauschen sich relativ selten aus und es hat keine Regelmäßigkeit. Denn über solche Dinge wie kaufe ich ein, was kaufe ich ein, kann man reden und man kann sehr viel Geld sparen in dem Bereich.
Herr Kampdeister, Sie haben ja umfangreiches Material erarbeitet, um erstmal die Beschaffung aufzulisten. Was braucht man überhaupt? Was kann man verändern und so weiter? Ganz differenziert. Wir werden da auch noch im Lauf der Sendung ganz explizit drauf eingehen. Nun frage ich einfach mal so. Gut, ich weiß, ich möchte jetzt in einer Kirchengemeinde ökologisch, ökonomisch wirtschaften. Jetzt denke ich mal eben dran, gut, die Glühbirnen könnten jetzt langsam mal ausgetauscht werden, müssen ja sowieso, denn es gibt ja gar keine normalen Glühbirnen mehr. Über das Licht kann man allerdings streiten. Gut, das sei dahingestellt mit den Energiesparlampen. Da gibt es ja auch Kritik, ne, an der Strahlung des Lichtes der Energiesparlampen. Aber das ist ja unser Thema heute nicht. Und können sich doch im Grunde genommen diejenigen in einer Gemeinde, die verantwortlich sind fürs Wirtschaften, hinsetzen und sagen, so, wir wollen alles ein bisschen ökologischer und fairer gestalten. Wir kaufen demnächst eben Energiesparlampen, wir kaufen demnächst beim Biobauern unser Brot und fair gehandelten Tee. Wozu braucht man denn eine 60 Seiten lange Checkliste und einen Leitfaden mit 5 Schritten, um überhaupt erstmal Beschaffungslisten zu erstellen und zu koordinieren?
Damit Sparen nicht nach der Rasenmähermethode funktioniert. Also die Kommunen in Deutschland und auch die Länder machen uns das ja auf negative Art und Weise vor. Haushaltsansätze werden mit dem Rasenmäher auf gleiche Höhe nivelliert und dann funktioniert gar nichts mehr. Kirche, nun evangelisch oder katholisch, ist ganz bestimmten Grundsätzen verpflichtet. Und diese Grundsätze sind Fragen von sozialer Verantwortung, von Gerechtigkeit, von Nachhaltigkeit und Solidarität und Subsidiarität. Und wenn man diese Grundsätze anlegt, dann müssen natürlich auch Investitionsentscheidungen wohl überlegt sein und fachlich begründet sein. Denn sonst ist man als Pfarrer, der entscheidet, als Kirchenvorstand, als Pfarrgemeinderat, nicht glaubhaft in seiner Gemeinde. Und das ist im Grunde genommen das Schlimmste, was der Kirche passieren kann, was der Kirche vielleicht auch zurzeit sehr stark zum Vorwurf gemacht wird, dass Kirche, dass das Handeln der Kirche und die guten Vorsätze weit auseinander dividieren. Wir möchten ganz gerne, dass diese guten Vorsätze sich im Einkaufsverhalten, in der Beschaffung widerspiegeln. Wir möchten Kirche glaubhaft nicht nur erscheinen lassen, sondern glaubhaft machen. Und das bedeutet natürlich, dass auch ein Theologe, der eigentlich nicht Theologie studiert hat, um Manager eines mittleren sozialen Unternehmens zu sein, dass dieser Theologe sich Gedanken macht, nach welchen Kriterien manage ich das Unternehmen. Und in dem Leitfaden, den wir geschrieben haben und auch in der Checkliste, sind im Grunde genommen Management-Leitlinien drin, die aus der Industrie stammen, die aus bei Banken eigentlich auch die Instrumente, die Portfolioanalyse sind da sehr geläufig, die aber die Chance bieten, dass man auch ethische Kriterien einzieht, dass man sagt, wir entwickeln nicht nur Kennzahlen, die das Sparen festhalten. Also ich habe in meinem Gesamtbudget 20% eingespart. Das wäre eine sehr schlechte Antwort und keine katholische Antwort. Sondern eine gute Antwort wäre, ich habe es möglich gemacht, dass die preisgünstigen Angebote für Alleinerziehende möglich sind, dass die Rentner berücksichtigt werden. Ich habe es aber trotzdem geschafft, dass zum Beispiel die Energiekosten in unserem Pfarrzentrum um 20% gesunken sind. Und mit dem Geld, was ich eingespart habe, konnte ich Gutes und Besseres tun. Das ist im Grunde genommen Ziel dieser Checkliste und dieses Leitfadens. Und dann gehen wir natürlich wirklich ins Detail. Also, ja.
Das wollen wir auch gleich tun, Herr Kamp-Deister. An dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir ein wenig Musik hören und das Gehörte ein wenig verarbeiten. Das Projekt Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften in Kirchen ist unser Thema heute. Und zu Gast ist der Projektleiter Thomas Kamp-Deister. Bis gleich. Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon ist Katja Karif und Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Projekt Zukunft einkaufen. Wie kann man in der Kirche öko-fair wirtschaften und so auch zum Vorteil der Gemeinden Kosten drücken, die an anderer Stelle sinnvoller genutzt werden können. Zu Gast in der Sendung begrüßen wir noch einmal ganz herzlich Herrn Thomas Kamp-Deister. Er ist Projektleiter und im Vorstand der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Herr Kamp-Deister, wir haben gerade schon ein wenig besprochen, was ist ökofaire Beschaffung überhaupt? Warum gibt es eigentlich einen Leitfaden und eine Checkliste und man macht es nicht einfach Pi mal Daumen und so weiter und so fort? Wir wollen jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie einladen zuzuhören, wenn nämlich Herr Kamp-Deister diesen Leitfaden ein bisschen erklärt, denn Sie hatten ausgedrückt, dass Sie nicht sparen wollen mit der sogenannten Rasenmähermethode, wo dann am Ende an den falschen Enden gespart wird, beziehungsweise das Geld verschwindet und man weiß gar nicht wo. Ökofaire Beschaffung, ein Leitfaden. Herr Kamp-Deister, können Sie uns diesen Leitfaden anhand praktischer Beispiele ein bisschen erläutern und nahebringen?
Das will ich gerne tun. Der erste Schritt in dieser ökofairen Beschaffung ist die Bestandsaufnahme. Viele kirchliche Einrichtungen sind umfangreich groß, haben Zehn, aber manchmal auch Hunderte von Bewohnern. Ich denke an große Einrichtungen der Jugendhilfe oder auch der Psychiatrie oder auch Altenhilfeeinrichtungen. Und diese Einrichtungen sind organisch gewachsen. Für eine Leitung einer solchen Einrichtung kann es hilfreich sein, im ersten Schritt sich einen Überblick zu verschaffen. Das bedeutet, zu analysieren, was haben wir denn tatsächlich? Wie viele Telefone haben wir? Wie viele Computer werden bei uns gebraucht? Wann sind sie angeschafft worden? Wo beziehen wir unseren Strom her? Zu welchem Preis beziehen wir den Strom? Wie wird unsere Wärme erzeugt? Was kostet das? Mit welchen technischen Möglichkeiten wird das gemacht? Und wenn sich das jetzt vielleicht für den Otto-Normalverbraucher etwas selbstverständlich anhört, der sagt, natürlich weiß ich, wo ich meinen Strom herbekomme und natürlich weiß ich, was ich für eine Heizung im Keller habe, dann ist das für kirchliche Einrichtungen oft nicht so selbstverständlich. Denn man muss sich vorstellen, sie sind oft an vielen Standorten mit unterschiedlichen Häusern, mit unterschiedlichen zuständigen Mitarbeitern tätig. Also der erste Schritt ist, Bestandsaufnahme, sich einen Überblick zu verschaffen, die Struktur der Einrichtung analysieren, Kompetenzen festzulegen, Wärme, elektrische Energie, Wasser zu untersuchen, die Hauswirtschaft unter die Lupe zu nehmen und auch mal im Büro zu gucken, wie viel wird kopiert und wo wird kopiert, wie ist die Einrichtung ausgestattet, welche Fahrzeuge werden im Fahrzeugpark benutzt, wie werden die Außenanlagen gepflegt und gibt es eigentlich sowas wie einen Abfallwirtschaftsplan? Wo könnte man Abfall vermeiden? Wo kann man ihn als Wertstoff weiter nutzen? Und last not least auch die Finanzen. Wir haben auch mit einer eigenen Arbeitshilfe uns dazu geäußert, wie man ethisch verantwortlich Geld anlegen kann. Kommen wir zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt geht es darum, diesen Bedarf, den wir gerade ermittelt haben, zu analysieren. Genau zu gucken, was haben wir eigentlich und wie kann man diese Situation bewerten. Im Deutsch des Managements heißt das die Bewertung von Kennzahlen. Wir wissen jetzt in unserem zweiten Schritt, wie viele Schreibtische wir haben, wie viele Mitarbeiter wir beschäftigt haben, wie viel Wasser wir benötigen und wie viel Essen unsere Küche jeden Tag rausgibt. Und diese Zahlen habe ich vor mir liegen und kann die Frage stellen, welche Qualität hat denn das, was wir tun? Gibt es einen Handlungsbedarf bei der Menge der eingesetzten Produkte? Lässt sich die Menge reduzieren? Also muss man tatsächlich jeden Weg mit dem Auto machen. Ich habe hier ein gutes und nettes Beispiel. Unser Hausmeister zum Beispiel, der hat einen Bulli und mit diesem Bulli holt er die Post. Das war bis gestern. Denn wir haben ausgerechnet, was dieser Bulli denn auf dem Weg zur Post zieht. Und dann hat der Hausmeister gesagt, also ich würde mit zwei Satteltaschen und einem Dienstfahrrad auch sehr gerne zur Post fahren. Das bringt frische Luft, das verschafft Bewegung und ich muss auch keinen Parkplatz suchen. Dann hat er ein Dienstfahrrad bekommen und zwei Satteltaschen. Und seitdem wird die Post mit dem Dienstfahrrad geholt. Und an dem PKW ist weniger Verschleiß. Der PKW zieht bei weitem nicht mehr so viel Sprit, er hält länger. Das sind alles Vorteile, wenn man Zahlen wie den Spritverbrauch und die Kilometer, die ein solches Dienstfahrzeug fährt, analysiert. Dann kann man Alternativen schaffen. Und das geht mit den Produkten weiter. Das geht in dieser zweiten Phase, die Situation analysieren, darum zu gucken, welches Gütesiegel trägt das Produkt, beziehungsweise die Produktgruppe beim Papier. Ist es ein Recyclingpapier? Ist es ein Recyclingpapier, was von den Druckern verarbeitet werden kann? Können wir in den Bereichen, wo wir noch kein Gütesiegel haben, wo wir noch nicht qualitativ sichere Produkte haben, können wir das verbessern? Ist eine so hohe Qualität notwendig? Wie sieht unsere Qualitätsmessung aus? Das sind Fragen, die in der zweiten Phase gestellt werden. Und dazu gibt es eine Kennzahlentabelle, die sehr praktisch es möglich macht, aus der ganzen Checkliste einen Überblick zu gewinnen. Und dann bieten wir auf unserer Internetseite, die muss man mal nennen, www.zukunft-einkaufen.de, auch einen Labelleitfaden. Es gibt inzwischen in Deutschland und auch in Europa so viele Label, Qualitätslabel, dass wirklich beim besten Willen kein Mensch mehr alle Label kennen kann. aber man kann das auf unserer Internetseite nachlesen und diese Seite wird auch ständig auf der Basis von Informationen des Öko-Institutes aktualisiert. Das ist ein Service, den wir kirchlichen Einrichtungen anbieten. Jetzt verlassen wir die Analyse der Situation und kommen zu einer Management-Bewertung. Denn nicht jede Einrichtung kann alles verändern. Ich habe das vorhin schon mal bei der Nutzung von Bio-Lebensmitteln kurz angedeutet. Nicht alle Einrichtungen können aus Kostengründen biozertifizierte Lebensmittel, die Energie einsparen, einen anderen Produktionsweg haben und so weiter einsetzen. Aber man kann das in Teilbereichen zum Beispiel versuchen. Und eine Portfolioanalyse, die Schwerpunkte setzt, ist ein Instrument, was hilft, den Mitarbeitern, aber auch der Einrichtungsleitung deutlich zu machen, ja gut, wir können zum Beispiel im Strom unseren Strom anders einkaufen, wir können das Papier anders einkaufen, wir können die Leuchtmittel verändern, aber beim Frischgemüse haben wir zum Beispiel Probleme. Bei den Reinigungsmitteln, das ist ein sehr gut planbarer Bereich, ist es aber möglich, dass wir andere Reinigungsmittel kaufen, die uns hilfreich sind. Und das Ganze wird dann dokumentiert und quasi als Entwicklungsplan, als Verbesserungsprogramm, und so sind wir auch schon beim nächsten Schritt, festgelegt für die Einrichtung. Die Einrichtung schreibt sich in dem dritten Schritt des Managementleitfadens ein eigenes Verbesserungsprogramm. Die Mitarbeiter, und ich sage ganz bewusst die Mitarbeiter, das ist ein zutiefst demokratischer Prozess. Man braucht Menschen, die mit einem den Weg gehen. Die Mitarbeiter setzen fest, welche Ziele und Maßnahmen des Verbesserungsprogramms tatsächlich in welchem Zeitrahmen in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Und da geht es um die Quantität. Also sollen wir zum Beispiel bei der Nutzung elektrischer Energie erstmal die Menge reduzieren. Dann geht es aber auch um die Qualität, denn Strom hat eine Farbe, grün, Strom sollte grün sein, also sollte aus Wasser und Luft entstehen. Das Verbesserungsprogramm ist ein langfristiges Programm. Deswegen, ich werde manchmal gefragt, ob wir denn mit unserem Projekt irgendwann fertig sind. Also die Einrichtungen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie fertig. Denn es gibt immer noch ein besser und ein weiter und ein optimaler. Und das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und wenn man auf diesem Verbesserungsprozess den Hausmeister zum Energiemanager entwickelt und die Verwaltungsleiterin Spaß daran hat, dass das Papier reduziert wird in der Verwaltung, dann hat man sehr, sehr viel erreicht und hat auch die Mitarbeiter motiviert, mit einem gemeinschaftlich zu arbeiten, wenn dabei dann noch eine Einsparung möglich ist. Also ich meine das jetzt rein finanziell. Dann hat man eine erheblich bessere Stimmung in der Einrichtung, als wenn der Rasen mehr anfängt zu laufen. Wo kürzen wir, welche Stellen werden wegfallen gelassen? Der vierte Schritt setzt sich mit der Organisation der Beschaffung auseinander. Auf der Internetseite von Zukunft Einkaufen und aber auch bei der Seite des Evangelischen Entwicklungsdienstes finden Sie eine mustergültige Beschaffungssatzung. Denn in einer Einrichtung wechseln auch manchmal die Mitarbeiter. Nicht alle Mitarbeiter machen diesen Prozess über die Jahre mit. Und auch ein neuer Mitarbeiter muss natürlich wissen, wie wird denn Beschaffung bei uns organisiert? Im Leitbild steht drin, es soll ökologisch sein, es soll fair sein, es soll gerecht sein. Aber wie wird das tatsächlich umgesetzt? Und in dieser Beschaffungsordnung, die wir als Muster anbieten, sind die einzelnen Bereiche nach Produktgruppen geregelt. Also im Bereich Lebensmittel, im Bereich Energie, im Bereich Büromöbel. Diese Beschaffungsordnung ist dann mit kurzen, prägnanten Informationen gespickt, sodass die Mitarbeiter beim Durchlesen dieser wenigen Seiten auch wissen, worum es geht. Und da kann dann auch jede Einrichtung festlegen, welche Lieferanten nutzen wir. Denn das ist ein wirklich sehr spannendes Thema. Beschaffung muss im vierten Schritt organisiert werden mit System. Und es ist wünschenswert, dass man regionale Lieferanten nutzt, dass man mit den Menschen vor Ort auch zusammenarbeitet. Nur wenn diese Lieferanten vor Ort nicht die Qualität anbieten können, dann muss auch eine kirchliche Einrichtung den Mut haben, den Lieferanten zu wechseln und zu sagen, okay, wir kaufen wieder bei dir ein, wenn du ganz bestimmte Kriterien erfüllst. Wenn du uns zum Beispiel Brot mit einem Biosiegel verkaufen kannst, dann freuen wir uns, wenn wir den regionalen Bäcker in Anspruch nehmen können. Daraus ergeben sich in diesem Schritt ein A, das Verbesserungsprogramm und B, sogenannte Beschaffungsleitlinien, die in einer Beschaffungsordnung langfristig dafür sorgen, dass die Einrichtung, um es mal so platt zu sagen, auf Kurs bleibt. Und daraus ergibt sich der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Sie aus Industrieunternehmen, die nach unterschiedlichen Zertifizierungskriterien gesiegelt sind, weiß man, Ziel von Management ist es tatsächlich, das Unternehmen kontinuierlich zu verbessern, zu optimieren. Und das bedeutet, einmal immer wieder zu planen, Bestandsaufnahme, Verbesserungsprogramme zu entwickeln. Das bedeutet Anpassen und Weiterentwicklung des Verbesserungsprogramms. Das bedeutet Umsetzen des Verbesserungsprogramms. Und das bedeutet last not least auch das Bewerten. Also den Mitarbeitern zu sagen, das ist gut, was ihr gemacht habt. Da ist eine neue Idee gekommen, gefällt uns. Das würden wir gerne weiterentwickeln. Das bedeutet aber auch zu sagen, okay, das ist nicht optimal, das können wir beim nächsten Mal besser machen. Denn nur Mitarbeiter, die gelobt werden, sind auch gerne bereit, neue Ziele anzusteuern. Und ich glaube, dass das für die Kirche mit ihren Kriterien, mit ihren Mitarbeitern wichtig ist, Mitarbeiter zu begeistern für die Arbeit und das mit der Mission auch zu verknüpfen. Kommen wir zum nächsten Schritt, zum fünften Schritt, zum letzten Schritt. Das ist die Zukunft einkaufen, das Weitersagen, die Kommunikationsstrategie. Wir haben mit diesem Projekt eine Mission. Wir möchten ganz gerne deutlich machen, dass die Kirchen in Deutschland mit einem Beschaffungsvolumen von 60 Milliarden Euro pro Jahr. Die katholische und evangelische Kirche sind nach dem Staat der größte Arbeitgeber in Deutschland. Große Konzerne, Autokonzerne sind nachrangig in ihrem Beschaffungsvolumen wie auch bei ihren Mitarbeitern. Wir wollen, dass dieses globale Unternehmen Kirche, evangelisch wie katholisch, sich überlegt, was können wir tun, um mit unserem Geld die Welt zu bewegen und mit unserem Geld ethisches Wirtschaften zu unterstützen. Nicht zuletzt deswegen, um deutlich zu machen, wir reden nicht nur, sondern wir handeln auch. Ja, das wäre einfach mal die Einkaufsstrategie, die ich hiermit erläutert habe.
Vielen Dank, Herr Kampdeister. Liebe Hörerinnen und Hörer, und bevor wir uns noch einmal der Checkliste zuwenden und ein paar Beispiele einfach Ihnen vorlesen möchten, damit Sie eine kleine Orientierung gewinnen und vielleicht sogar Interesse haben, selber für Ihre Einrichtung diese Checkliste und den Leitfaden ja in Anspruch zu nehmen. Bevor wir das machen, hören wir noch ein wenig Musik. Radio Horeb hier, die Lebenshilfe, glaubwürdig wirtschaften in der Kirche, Zukunft einkaufen, das ist unser Thema heute. Mein Name ist Katja Karif und im Gespräch bin ich heute mit Herrn Thomas Kampdeister. Er ist Projektleiter und Vorstand der Umweltbeauftragten der deutschen Diözesen. Herr Kampdeister, wir haben soeben den Leitfaden ein wenig erläutert und verständlich gemacht. Es gibt zu dem Leitfaden, der eben dazu da ist, den Bedarf festzulegen und Veränderungen zu erwirken, auch eine Checkliste. Eine Checkliste, in der gefragt wird, ja gut, was habe ich denn eigentlich, was brauche ich und was lässt sich eventuell verändern?
Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ganz gut zu der Checkliste passt. Ein Freund von mir, der Pfarrer ist, hat die Stelle gewechselt. Er kam jetzt in eine Pfarrgemeinde, besser gesagt in eine Seelsorgeeinheit, in der vier Gemeinden miteinander verschmolzen waren. Eine Situation, die sehr viele Pfarrer in Deutschland inzwischen haben. Und er sagte dann, er kannte unser Managementprojekt, und er sagte, irgendwie muss ich mir doch in dieser Pfarrgemeinde den Überblick verschaffen. Und was hat er als erstes getan? Er hat die Checkliste genommen und hat die Einrichtungen, alleine 70 Erzieherinnen beschäftigt er in seiner Verantwortung, hat die Einrichtungen gebeten, diese Checkliste mit ihm gemeinschaftlich auszufüllen, und darüber hat er die Einrichtungen kennengelernt. Und wenn Sie sich das vor Augen führen, dann kann man vielleicht verstehen, was diese Checkliste in den Einrichtungen auch bewirkt. Die Checkliste hat einmal, wenn man sich die Struktur anguckt, einen Mantel. Da geht es darum, was ist es für eine Einrichtung, wie groß ist sie, wie viele Mitarbeiter hat sie. Und das sind einfach allgemeine Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um eine Einrichtung und deren Funktion auch zu begreifen. Und da wird auch die Frage gestellt, gibt es schon eine Lieferantenliste, nach welchen Qualitätsmerkmalen arbeiten sie? Denn man muss sich vorstellen, man kommt ganz neu in einen Pfarrverbund und man möchte ja niemanden vor den Kopf stoßen. Man will erstmal sehen, was für Strukturen gibt es. Die nächste Frage, das nächste Kapitel beginnt dann mit den Finanzen. Wo bekommen wir unser Geld her? Wo fließt unser Geld hin? Wofür geben wir das meiste aus? Mit welchen Banken arbeiten wir zusammen? Und nach welchen Kriterien legen wir, wenn wir denn Rücklagen haben, diese Rücklagen an? In einem weiteren Bereich geht es um die Kompetenzen und die Kommunikation in der Einrichtung. Denn wir müssen die Menschen kennenlernen, die in den Gemeinden arbeiten. Wo arbeiten sie? Gibt es übergreifende Einkaufsgemeinschaften? Kauft zum Beispiel die Fahrsekretärin für den Kindergarten die Büromittel zusammen ein? Oder ist der Hausmeister für mehrere Einrichtungen für die den Einkauf der Wärmeenergie notwendig? Dann wird die Wärmeenergiesituation analysiert. Dann die elektrische Energie. Wie ist der Strombezug organisiert? Wie hat sich der Stromverbrauch in den letzten 3 Jahren entwickelt? Das ist übrigens eine sehr spannende Frage. Viele Einrichtungen sind nicht in der Lage, diesen Vergleich regelmäßig zu führen. Das haben wir gemerkt. Denn wenn immer nur die Rechnung bezahlt wird, hat kein Interesse daran zu gucken, wird denn jetzt mehr von Jahr zu Jahr verbraucht, in der Menge und natürlich auch im Preis oder nicht. Da kann man sehr, sehr viel Geld sparen, wenn man sich dort einen Überblick verschafft. Welche Geräte haben wir in der Einrichtung? Kühlschränke. Welche Leuchtmittel, darüber hatten wir schon gesprochen, nutzen wir? Haben wir vielleicht sogar eine eigene Energieanlage, die selber Energie erzeugt? Dann kommen wir zu einem weiteren Bereich, der auch im Gesamtbudget immer teurer wird und ökologisch immer wichtiger. Das ist das Wasser. Wir sparen Wasser durch. Was machen wir denn schon? Wo haben wir Sparschaltungen? Haben wir eine Regenwasserversickerung? Nutzen wir Brauchwasser? Das sind Fragen, die kommen, die aber auch dahin münden, wo wird unser Wasser verbraucht? Bei den WCs, den Duschen, den Wasserhähnen. Und wie gehen wir mit unserem Abwasser um? Gerade der Bereich des Abwassers ist für Kirchengemeinden ein sehr wichtiger, denn Kirchen haben sehr große Grundstücke, haben sehr große Dachflächen, und zumindest in Nordrhein-Westfalen ist es inzwischen so, dass also das Abwasser tatsächlich nach der versiegelten Grundstücksfläche abgerechnet wird. Dann kommen wir zu dem Bereich der Hauswirtschaft, der Küche und der Veranstaltungen. Gerade diese Veranstaltung und die Küche, das ist die Visitenkarte einer jeden Einrichtung, die wichtig ist, um zu sehen, was tun die denn wirklich? Also, ist der Kaffee aus fairem Handel? Es soll immer noch Einrichtungen geben, wo das nicht der Fall ist. Es ist sehr schwer, am Sonntag über Gerechtigkeit zu predigen und gleichzeitig keinen fairen Handel beim Frauenkaffee auszuschenken. Ist ein externes Reinigungsunternehmen beauftragt? Welche Reinigungsmittel benutzen wir? Wie erfolgt die Reinigung? Jetzt sagen Sie natürlich vielleicht mit Berechtigung, warum muss der Pfarrer wissen, wer ihm die Kirche reinigt? Aber es kann gut sein, das zu wissen und auch mit den Frauen und Männern, die da vor Ort arbeiten, in Dialog zu treten, denn das sind die Praktiker, die oft viel mehr gute Ratschläge haben, als man selber, der nur von einer Gemeinde zur anderen reist. Dann die Küche. gibt es ökozertifiziertes Essen? Oder wählen wir zum Beispiel Lieferanten, die aus der Region kommen? Kommen Portionsverpackungen zum Einsatz? Wie viel Müll produzieren wir? Und wie gut ist die Küche ausgestattet? Also es kann auch sinnvoll sein zu sagen, wir schaffen zum Beispiel neue Geräte an. Wir haben hier in einer Einrichtung zum Beispiel eine Küchenberatung gemacht und da haben wir einen nicht so großen Herd gewählt, sondern zwei kleine. Das ist immer nur von den Anschlusswerten sehr interessant, zugeschaltet werden kann und nicht das große Gerät immer läuft. Und welches Volumen hat der Einkauf tatsächlich in der Einrichtung? Das sind Fragen, die in diesem Bereich der Lebensmittel entstehen. Nun kommen wir zum Thema Büro. Ein Bereich, der nicht zu vernachlässigen ist. Die Kirche verwaltet sich sehr kräftig. Und nirgendwo wird so viel Papier bedruckt wie in der Kirche. Derselbe Pfarrer in der Pfarrgemeinde, der sagte mir, es ist so, wenn ich am Sonntag meine Predigt, so gut wie sie auch immer ist, auf Papier drucke und sie den Gemeindemitgliedern nochmal mitgebe, so hat er ausgerechnet, dann kostet das jeweils einen Baum. So viel Papier wird da tatsächlich bedruckt. Und da hat er sich die Frage gestellt, ob es sich denn lohnt, einen Baum zu opfern, um seine Predigt tatsächlich unter die Leute zu bekommen und hat sich dann entschlossen, diese Predigt ins Internet zu stellen. Da kann ausdrucken, wer will, aber er ist zeitnah im Internet und mancher kann die Predigt dann auch schon vor dem Gottesdienst lesen. Zum Thema Büro, welche Bürogeräte werden benutzt? Sind es Geräte, die Papier sparen, Strom sparen, aber auch, und da kommen Arbeitsschutzkriterien, ist eine Situation, eine hochschwangere Sekretärin, das in einem sehr kleinen Büro mit einem Server und einem Laserdrucker. Das ist natürlich für Mutter und werdendes Kind fürchterlich, denn die elektrostatische Aufladung in solchen Büros ist nicht gesund. Arbeitsschutz spielt eine sehr große Rolle. Da muss eine gewisse Sensibilität auch der Vorgesetzten da sein. Das kann man mit solchen Schecks tatsächlich wecken, erkennen. Und meistens sind ja alle Leute auch guten Willens, etwas zu verändern. Man muss nur wissen, wie. Welche Büroartikel, Bürochemikalien werden verwendet? Toner für Kopierer, Lasertoner, Druckertinte, Akkus. Das sind auch Fragen, die man bewerten muss. Wie viel brauchen wir? Wie tauschen wir es aus? Werden Handschuhe getragen? Wird die leere Kartusche, fliegt die einfach nur rum oder wird die wieder in eine Tüte eingepackt, wenn es zum Recyceln geht? Wird sie überhaupt recycelt? Das ist eine wichtige Frage. Ja, und dann kommen wir zum Blumenschmuck. Unsere Pfarrgemeinden, unsere Kirchen sind durch den Blumenschmuck erst schön. Und wenn man seine Hochzeit feiert, dann freut man sich über die wunderschönen Rosen, die da verwendet werden. Nur wenn man dann die Braut fragt, ob sie einverstanden damit ist, dass diese Rosen von Frauen in Lateinamerika gepflückt werden, die sich an der Chemie, die genutzt wird, um die Rosen zu erzeugen, ihre Hände verätzen, dann wird diese Braut wahrscheinlich entweder auf die Rosen verzichten oder das Angebot des fernen Blumenhandels in Anspruch nehmen. Denn der schönste Tag im Leben, wie man immer so schön sagt, kann durchaus auch durch faire, zertifizierte Blumen umgesetzt werden oder verschönert werden. Und da bieten wir in der Checkliste nicht nur Informationen, nicht nur etwas zum Abhaken, sondern auch Quellen, wo man sowas herbekommen kann und das auch zu verträglichen Preisen. Preislich unterscheidet sich das kaum. Es geht aber auch in den Pfarrgemeinden darum, die Möbel, die man anschafft, zu bewerten. Selten genug werden neue Möbel angeschafft. Aber wenn sie angeschafft werden, ist natürlich die Frage, sind sie umweltverträglich, sind sie nachhaltig, werden sie lange genutzt und sind sie nicht nur ästhetisch, sondern haben sie auch einen tieferen Sinn. Und der letzte Bereich in der Checkliste geht um den Bereich, der vorletzte, um den Bereich Fahrzeuge und Verkehr. Die evangelische und katholische Kirche in Deutschland kauft ungefähr jedes Jahr, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 120.000 PKWs. Das sind PKWs, die vor allen Dingen im Bereich der Diakonie und der Caritas eingesetzt werden. Große Fuhrparks bei Essen auf Rädern und bei Betreuungsdiensten, die regelmäßig erneuert werden. Es wäre wunderbar, wenn es ein kirchliches Auto gäbe, was sehr wenig Sprit ziehen würde, was sehr wenig CO2-Ausstoß hätte, was sicherlich auch im Sinne der Fahrer bequem und sicher ist. Und große Autofirmen werden, wenn die Kirchen in Deutschland den Einkauf bündeln würden, gerne bereit, auch ein solches Kirchenauto zu produzieren. Gerade zu diesem Bereich, aber auch zur Beschaffung, arbeiten wir mit im Projekt mit der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Hannover zusammen. Das ist eine eigene Gesellschaft, die es nur zum Zweck hat, für kirchliche Einrichtungen ökologisch und kostengünstig einzukaufen. Dort können kirchliche Einrichtungen Rahmenverträge in Anspruch nehmen, um günstig zum Beispiel einen PKW zu kaufen, andererseits aber auch umweltfreundlich. Man findet den Zugang zu diesen Rahmenverträgen über das Internet www.wgkd.de und kann sich dann als Einrichtung da einloggen.
Herr Kamp-Deister? Ja. Natürlich kann man auch über den Hörerservice, dessen Nummer ich gleich am Ende der Sendung ansage, weitere Informationen zu Ihrem Projekt und der Sendung erhalten. Gut. Herr Kamp-Deister, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese ausführliche Beschreibung und hoffe natürlich, dass der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin angeregt worden ist, das Konzept, das Sie gerade vorgestellt haben, nämlich Ökofair Wirtschaften auch in den Gemeinden sich angesprochen fühlt und das hoffentlich auch in Ihre oder seine Gemeinde weiterträgt. Herr Kamp-Deister, zum Schluss die Frage, was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft?
Also ich möchte das Logo von Zukunft einkaufen, den Regenbogen, glaubwürdig wirtschaften in den Kirchen an möglichst vielen kirchlichen Einrichtungen sehen. Denn das ist der Garant dafür, dass nicht der Rasenmäher als betriebswirtschaftliches Instrument eingesetzt wird, sondern die Werte, die Glaubwürdigkeit und die Ziele, die wir als Mitglieder der Kirchen in Deutschland haben.
Es nicht zuletzt ist es ja auch ein Auftrag für uns Christen, nämlich die Schöpfung bewahren.
Es ist so, dass wir da vor ganz großen Herausforderungen stehen. Und wir haben ein politisches Mandat, wir haben ein spirituelles Mandat, um uns einzusetzen, dass die Mächtigen dieses nicht außer Acht lassen, sondern dass wir uns bemühen, diese Schöpfung tatsächlich zu bewahren und zu erhalten.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Sendung, Herr Kamp-Deister, und wünsche Ihnen und uns natürlich weiterhin alles Gute und auch Ihrem Projekt ganz viel Erfolg.
Herzlichen Dank.
Weitere Informationen zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer beim Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung natürlich auch als Podcast downloaden aus dem Internet unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich von Ihnen ganz herzlich Katja Karif aus Berlin.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.